Natürlich waren die Demokraten und sind sie zum Teil noch immer extrem naiv, was den Umgang mit Republikanern angeht. Also diese Regelbrüche, die ständig passieren. Du hast erwähnt Mitch McConnell, der sagen einfach gesagt hat, na gut, ja, Obama, du hast das Recht, einen Richter zu nominieren, aber ich als Senatsführer, da steht nirgends, dass ich den anhören muss und deshalb höre ich ihn nicht an und deshalb lassen wir einfach den Platz frei, bis ein republikanischer Präsident kommt und diesen Platz besetzt mit einem republikanischen Richter. Diese Unverfrorenheit, die ist Demokraten, ja, das bringen Demokraten nicht zusammen, weil sozusagen es besteht, gibt ja auch die Diskussion oder die Forderung, man könnte ja den Supreme Court erweitern. Nirgends steht, dass nur 9 Richter, Richterinnen im Supreme Court sitzen müssen.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsand und mein heutiger Gast ist der Kommunikations- und Kampagnenberater Jussi Pick. Mit ihm spreche ich über die Midterm Elections in den USA am 8. November. Welche Rolle spielt das vom Supreme Court gekippte Abtreibungsrecht in der Wahlentscheidung der Amerikaner und Amerikanerinnen? Was bedeutet ein republikanischer Kongress für die letzten 2 Jahre in Joe Bidens Amtszeit? Und wie extremistisch ist der Zustand der republikanischen Partei, die Donald Trump nach wie vor die Stange hält? Hallo Jussi, schön, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch heute. Bevor wir beginnen, gibt es bei ganz offen gesagt die Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Wir haben einander vor einer gefühlten Ewigkeit mal beim Standard kennengelernt und mehr Kontext habe ich dazu nicht, deswegen duzen wir einander.
Das machen wir so.
Und nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen, du warst schon mal bei ganz offen gesagt bei einer der allerersten Episoden, wo du mit Eva Weißenberger über die Wahlkampfspins der ÖVP gesprochen hast. Mich interessiert etwas ganz anderes, und zwar die Midterm Elections, die Kongresswahlen in den USA am 8. November. Du bist vermutlich der einzige Mensch in Österreich, der beim Wahlkampf in Amerika mitgearbeitet hat, und zwar gleich bei mehreren. Also einerseits bei dem Präsidentschaftswahlkampf von Hillary Clinton 2016 und einmal 2018 bei den Midterm Elections bei der Senatorin von Nevada, Jackie Rosen. Und dafür wurdest du auch ausgezeichnet mit dem Rising Star Award. Wir fangen mal ein bisschen mit den Basics an. Grundsätzlich sind ja die Midterm Elections so ein Stimmungstest, wie sich der amtierende Präsident schlägt. Sie finden 2 Jahre nach den Präsidentschaftswahlen statt und es ist eher so ein Denkzettelwahlkampf. Und gleichzeitig sagen extrem viele Kommentatoren, diese Midterm Elections sind dieses Mal anders. Kannst du kurz erklären, was an diesen Kongresswahlen besonders ist?
Naja, ich glaube, warum es sich so anders anfühlt, ist, dass die seit 2016, seit Trump die Wahl gegen Hillary Clinton gewonnen hat, fühlt sich jede Wahl an, als würde man sozusagen das letzte Stückchen Demokratie noch verteidigen. Das war schon 2018 so, die erste Midterm-Election unter Trump, wo gerade bei den Demokraten sozusagen war, das müssen wir gewinnen. 2020 dann sowieso Trump die Präsidentschaft entreißen und jetzt sozusagen nochmal verschärfte Umstände, nachdem mittlerweile der Supreme Court ja fest in konservativer Hand ist und da sehr viel Macht ausübt, unter anderem die Abtreibungsgesetze, zu denen wir sicher später noch kommen werden. Also genau, seit 2016 fühlt sich jede Wahl an, als wäre das sozusagen noch das letzte Stückchen Demokratie, das zu verteidigen ist.
Mhm. Kannst du ein bisschen die Wahlkämpfe miteinander vergleichen, also wie sich ein Präsidentschaftswahlkampf von einem bei den Midterm Elections unterscheidet und vielleicht auch ein bisschen, was die Demokraten und die Republikaner anders machen.
Ja, machen wir doch mal sozusagen, was steht denn eigentlich zur Wahl bei den Midterms zu Beginn, weil das vielleicht auch nicht allen im Detail klar ist, sind sozusagen auf 3 wichtigen Ebenen wird gewählt. Das Haus, das Repräsentantenhaus, 438 Sitze, wird alle 2 Jahre gewählt. Das heißt, die sind vor 2 Jahren zuletzt gewählt worden, müssen das irgendwie alle 2 Jahre über sich ergehen lassen. Dann gibt es den Senat, der wird alle 6 Jahre gewählt und jeweils nur ein Drittel. Also das heißt, es gibt 100 Senatssitze. Es werden derzeit rund 30 Senatoren, Senatorinnen gewählt und die werden alle 6 Jahre gewählt. Das bedeutet, dass die jetzt zur Wahl stehen, sind zuletzt 2016 zur Wahl gestanden, also im Jahr, in dem Donald Trump gewählt worden ist. Und dann, und das ist eine Ebene, die bei uns eigentlich überhaupt nicht diskutiert wird, ist die Ebene der Gouverneure, die auch Da wird ja rund 2/3 der Gouverneure werden dieses Jahr gewählt und das ist ganz, ganz wichtig, besonders was sozusagen das Thema Abtreibungsrechte, Frauengesundheit und das Thema ja, Demokratie festigen angeht.
Kannst du da ein Beispiel geben, also inwieweit die Gouverneure schon nach dem Abtreibungsgesetz eine Rolle gespielt haben oder generell auch bei der Wahl?
Der Supreme Court hat ja Abtreibung nicht verboten bundesweit. Das versuchen die Republikaner jetzt oder würden die Republikaner machen, würden sie in die Macht kommen. Der Supreme Court hat ja gesagt, das geht dem die Bundesverwaltung nichts an, das soll Sache der Staaten, der Bundesstaaten sein. Und da gibt es einige Bundesstaaten, die sehr konservative Parlamente haben. Kansas fällt mir zum Beispiel ein als eines, wo es aber einen demokratischen oder in dem Fall eine demokratische Gouverneurin gibt. Und wenn die steht dieses Jahr wieder zur Wahl, wenn die wiedergewählt wird, dann hat sie ein Vetorecht, dann kann das Parlament machen, was es will, dann wird sozusagen es zu keinen Verschärfungen in den Abtreibungsgesetzen kommen. Und das heißt, da sind die Gouverneure, wo es für Demokraten aus unterschiedlichen Gründen manchmal ein bisschen einfacher ist, sozusagen eine Gouverneurin, einen Gouverneur ins Amt zu hieven, als eine Mehrheit im Parlament zu erringen, in den Bundesstaatenparlamenten. Das sind sozusagen die Gouverneure die letzte Bastion. Und was auch relevant ist, ist bei der Frage der Wahlabwicklung, weil ja die bundesweiten Wahlen trotzdem in den Bundesstaaten abgewickelt werden. Das weiß man spätestens seit 2020, wo sozusagen dann, also der Trump dann noch versucht hat, in Georgia irgendwie den dortigen Secretary of State zu beeinflussen, dass er irgendwie die Wahl aufhebt, etc. etc. Und auch da ist es so, dass es einige mittlerweile sozusagen auch in den letzten 2 Jahren noch einmal radikalisierte Kandidaten auf republikanischer Seite gibt, zum Beispiel in Pennsylvania, die sagen, es ist eigentlich egal, was sozusagen die Mehrheit der Menschen in Pennsylvania wählt bei der Präsidentschaftswahl. Ich schicke auf jeden Fall die republikanischen Wahlmänner nach Washington. Das heißt, da auf diesen 2 Ebenen sind auch die Gouverneurswahlen und die Secretary of State-Wahlen total wichtig.
Mhm. Also zum demokratischen Grundverständnis der Republikaner kommen wir noch später. Ich gehe nochmal zurück zu der Frage, eben wie sich die Wahlkämpfe untereinander unterscheiden, damit man auch ein bisschen ein Gefühl dafür gewinnt, wenn man in Österreich oder in Deutschland oder wo auch immer lebt, dass, was so besonders ist an amerikanischen Wahlkämpfen. Ja.
Also du hast es schon gesagt, einerseits sozusagen finden sie in der Mitte der Präsidentschaft statt. Das heißt, sie sind ein Stimmungsbild, beziehungsweise ist es üblicherweise so, oder zumindest seit 20, 30 Jahren so, dass die Wahlen verloren werden oder die Wahlen im Haus, sozusagen, wenn der Präsident eine Mehrheit hat, die verliert, weil im Präsidentschaftswahlkampf gibt es sozusagen die sogenannte Theorie des Coattails. Das heißt, viele, weil der Präsidentschaftswahlkampf so dominierend ist und alles andere überschattet und einfach wesentlich mehr Menschen mobilisiert als bei den Midterms, ist es so, dass oft die Partei, die den Präsidenten gewinnt, gewinnt auch das Haus, weil es da einfach sozusagen einen Trickle-Down-Effekt gibt. Diesen Trickle-Down-Effekt gibt es dann eben 2 Jahre später nicht mehr deshalb schwingt oft das Pendel in die andere Richtung. 2010 hat Barack Obama die Midterms verloren, 2006 hat George Bush die Midterms verloren. Also das ist ein Muster, oder eben 2018 Donald Trump, das ist ein Muster, das sich durchzieht. Das heißt, auf Seite des Hauses sind auch die Chancen der Demokraten relativ gering. Im Senat ist das ein bisschen anders, weil ja da immer sozusagen eine unterschiedliche Konstellation an Senatoren gewählt wird. Und dieses Jahr sind es eben besonders viele republikanische Senatoren, die ihren Sitz verteidigen müssen und relativ wenige Demokraten, die ihren Sitz verteidigen müssen. Das heißt, die Demokraten, um den Senat zu halten, es ist ja gerade eine 50-50-Mehrheit mit Vice President Kamala Harris als Entscheiderin, wenn es überhaupt so weit kommt, dann müssten die Demokraten sozusagen 3 Staaten halten und im besten Fall ein paar gewinnen, um ihre Mehrheit auszubauen. Die Republikaner auf der anderen Seite müssen da sozusagen müssen wesentlich mehr Bundesstaaten verteidigen.
Kannst du aufdröseln, weil du die Wahlkämpfe ja beobachtet hast, wie sich die Demokraten, also wie die Demokraten agieren und wie die Republikaner normalerweise agieren, kannst du da die Unterschiede ausmachen? Ich habe immer nämlich den Eindruck, dass die Republikaner in allem viel geschickter sind als die Demokraten.
Das ist ein bisschen die Master Wizard-Theorie, das auch irgendwie immer heißt, die FPÖ ist so gut im Kommunizieren. Das ist, da projiziert man, glaube ich, auch sehr viel rein. Ich glaube, die Demokraten haben halt immer oder sozusagen das Problem, dass sie Dankbarkeit noch immer als politische Kategorie sehen und oft erzählen, ich würde sagen, das sieht man auch hierzulande, oft erzählen, was sie Tolles erschaffen haben, von Social Security bis selbst Dinge, die Biden jetzt beeindruckenderweise trotzdem auf den Boden bekommen hat, und glauben, dass man deshalb gewählt wird. Das ist aber in den seltensten Fällen so. Die Republikaner, da hat sich auch einiges verschoben und wir werden eh noch über den Extremismus der Republikaner sicher sprechen. Aber die haben sozusagen einfach eine andere Ausgangslage, weil sie eine wesentlich homogenere Wählerinnenschaft haben. Das sind vor allem ältere, weiße Menschen aus der Mitte des Landes sozusagen, während die Demokraten, um zu gewinnen, eine wesentlich buntere, heterogenere Gruppe an Menschen zusammensammeln müssen. Oft Menschen, die sich nicht leisten können, am Dienstag, die Wahlen finden ja dann am Dienstag statt, an einem Arbeitstag wählen zu gehen. Gut, da gibt es jetzt sozusagen auch schon viel Early Voting, oder auch deshalb wird das von Demokraten so gepusht. Aber sozusagen Demokraten brauchen wesentlich mehr politikdistanzierte Menschen, um eine Wahl zu gewinnen, und aufgrund von Gerrymandering, also sozusagen dem Ziehen von Wahlbezirken nach parteiischen Interessen, auch wesentlich mehr Stimmen. Also wenn man sich sozusagen, wenn man alle Stimmen in einen Topf hauen würde, dann bräuchten die Demokraten zwischen 4 und 8% mehr Stimmen, damit eine Mehrheit in Mandate übersetzt werden würde.
Mhm. Aber also die Frage des Gerrymanderings, aber auch was die Besetzung von Richtern angeht, also grundsätzlich hat es die Republikanische Partei ja geschafft, in den vergangenen Jahren das System auf allen unterschiedlichen Ebenen auszuhöhlen und zu ihren Gunsten zu verändern. Und ich frage mich immer, warum das den Demokraten nicht gelungen ist. Also warum spielen die Demokraten, quasi, ich habe mit einer Kollegin gesprochen, die meinte, ja, die Demokraten spielen immer nach den Regeln. Und wenn wir uns allein die Figur des republikanischen Fraktionschefs Mitch McConnell ansehen, also der hat ja sukzessiv verstanden, okay, wie schaffe ich es, eine republikanische Mehrheit zu garantieren, indem ich eben die Gerichte beeinflusse und jeden demokratischen Kandidaten, den man hier aufstellen könnte, blockieren kann. Warum gelingt das den Republikanern und den Demokraten nicht?
Das ist ja kein modernes Phänomen. Die Grundproblematik geht zurück in die Gründung der Vereinigten Staaten, warum überhaupt der Senat zum Senat wurde oder warum der Senat zu seiner wichtigen Institution wurde. Da gab es eine Gruppe an Gründungs-, also Demokratie an sich oder sozusagen die Demokratie im Sinne von die Mehrheit der Masse entscheidet, das war ja eigentlich nicht so sehr ein Traumszenario für die Gründer der USA. Und in der Gründung der USA gab es immer die Diskussion sozusagen, wer entscheiden, ist die Entscheidungsmacht bei den in der Bundesverwaltung sozusagen, im Bundesstaat oder bei den Bundesländern. Und einer dieser Kompromisse war, na gut, es gibt das Repräsentantenhaus, das wird alle 2 Jahre gewählt und das ist sozusagen die Stimme des Volkes, das ist aufbrüstig oder sozusagen aufbrausend, da verändert sich auch schnell viel. Und die Stimme des Volkes heißt auch sozusagen, es gibt pro bestimmte Anzahl an Menschen eine Person, die diese Menschen vertritt. Und dann gibt es den Senat, die tragende Kammer, wo irgendwie diskutiert wird und da weniger von Wahlen und von öffentlicher Meinung abhängig ist und so weiter, die aber sozusagen, wo jeder Bundesstaat 2 Menschen schickt, 2 Senatoren schickt. Und allein da ist sozusagen ein automatischer republikanischer Vorteil, weil die 40 Millionen Menschen, die in Kalifornien leben und sozusagen sehr, sehr viele demokratische Senatoren in den Senat schicken würden, haben genauso viele Senatoren, nämlich 2, wie die paar hunderttausend Menschen, die in Wyoming leben. Und sozusagen schon allein da ist in der Gründungsgeschichte ein
Fehler.
Eine demokratische Unreinheit, sagen wir mal, die Republikaner ausnutzen, weil der Senat ist eben die Kammer, wo die Richter durchgewunken werden. Und die Kammer, wo es diese seit einigen Jahren, und auch das ist sozusagen ja, das ist nicht in der, steht nicht in der Verfassung, das hat sich irgendwie so ergeben, dieser Filibuster. Ja, das, das ist in der, im Senat braucht es keine 50 Personen oder 51 Stimmen Mehrheit, sondern braucht es eine 60 Stimmen Mehrheit, die das Problem des Senats noch einmal verstärkt und zugunsten der Republikaner.
Aber hat der Obama nicht damals das verändert, also bei den Richtern, dass sie gesagt haben, wir brauchen nicht mehr diese Zweidrittelmehrheit oder so, sondern wir machen eine einfache Mehrheit?
Genau, das kann man dann auch wieder einfach verändern, aber Biden hat sich da in vielen Fällen noch nicht drüber getraut, beziehungsweise braucht man, um das zu ändern, eine Mehrheit. Und es gibt zwei demokratische Senatoren, nämlich Kirsten Sinema und Joe Manchin. Die sind dagegen, den Filibuster total abzuschaffen, weil die glauben noch immer sozusagen an die Bipartisanship von man kann mit Republikanern reden und irgendwie Dinge ausdiskutieren. Und das heißt, ja, das ist eine Regel, die man auch wieder verändern könnte, aber es gibt nicht genug politische Macht, um die Regel zu verändern und auch sozusagen politischen Willen. Und da komme ich sozusagen zurück zum Ursprung deiner Frage. Ja, natürlich waren die Demokraten und sind sie zum Teil noch immer extrem naiv, was den Umgang mit Republikanern angeht. Also diese Regelbrüche, die ständig passieren. Du hast erwähnt Mitch McConnell, der sagen einfach gesagt hat, na gut, ja, Obama, du hast das Recht, einen Richter zu nominieren, aber ich als Senatsführer, da steht nirgends, dass ich den anhören muss und deshalb höre ich ihn nicht an und deshalb lassen wir einfach den Platz frei, bis ein republikanischer Präsident kommt und diesen Platz besetzt mit einem republikanischen Richter. Diese Unverfrorenheit, die ist Demokraten, ja, das bringen Demokraten nicht zusammen, weil sozusagen es besteht, gibt ja auch die Diskussion oder die Forderung, man könnte ja den Supreme Court erweitern. Nirgends steht, dass nur 9 Richterinnen im Supreme Court sitzen müssen.
Genau, das wäre eine Chance zu sagen, okay, wenn wir jetzt es schaffen, einfach 4 Richter, demokratische Richter dazu zu tun, hätten wir einen demokratischeren Supreme Court.
Na, oder zumindest einen Supreme Court, der sozusagen, also demokratisch mit einem kleinen D, ja. Aber da sind die Demokraten sozusagen irgendwas zwischen noch zu naiv und nicht skrupellos genug. Und natürlich gibt's eine immer größer werdende Gruppe der Demokraten, die das fordert. Aber viele der Demokraten, die an der Macht sind, können damit noch nichts anfangen und sind nicht mutig genug, diese radikalen Schritte, die es wahrscheinlich braucht, um hier wieder zu einem gleichgewichtigen Spielfeld zu kommen, durchzusetzen. Und allen voran eben Kirsten Sinema und Joe Manchin, die man einfach in vielen, vielen Bereichen braucht im Senat.
Aber eben spätestens nach dem 24. Juni, als der Supreme Court das Abtreibungsrecht, das verfassungsrechtlich ja verankert war, gekippt hat, müssten ja alle Demokraten verstanden haben, wie extremistisch dieser und fanatisch dieser Supreme Court ist und nichts mehr mit Demokratie zu tun hat. Also gerade, und das haben sie ja auch begriffen eigentlich im Wahlkampf, also in den ersten Wochen, nachdem das Abtreibungsrecht gekippt ist, haben sie auch damit Wahlkampf gemacht. Also es wurde extrem viel reingebuttert in Wahlkampfwerbung, dass sich konkret mit Abtreibung beschäftigt, was ja eigentlich auch was Neues ist für die Demokraten, weil das war grundsätzlich immer ein Thema, womit die Republikaner Wahlkampf gemacht haben.
Abtreibung wurde lange als das Third Rail of Politics gesehen, also sagen, greif's an und du bist tot. Da hat sich was massiv geändert, da gebe ich dir recht. Mittlerweile gibt's auch keinen Demokraten, Demokratin mehr, die mir einfallen würde, die gegen das Recht auf Abtreibung ist. Das war ja auch nicht immer so. Oft war das so ein Thema, das eben entweder nicht angegriffen wurde oder wo man irgendwie sich berufen hat auf, na gut, persönlich, also selbst Tim Kaine, der Vizepräsidentschaftskandidat von Hillary Clinton, der Katholik ist, war so auf, persönlich würde ich es nicht irgendwie gutheißen, aber politisch habe ich nichts dagegen oder so. Das ist überhaupt nicht so. Und eben die Gouverneurin von Kansas, könnte man auch glauben, dass die sozusagen, um sich eine Wiederwahl zu sichern, da eher eine Hardlinerin ist.
Aber eben gerade Kansas, weil da haben sie ja das Referendum dann gewonnen.
Eben im Gegenteil. Da gibt es kaum mehr Demokraten, die gegen das Recht auf Abtreibung sind, weil es ja auch, und das zeigen alle Umfragen, absolut gefestigt ist also eine Mehrheit der Amerikaner und Amerikanerinnen dafür ist.
Mhm. Und ich komme noch ein bisschen zu dem Bogen, weil also irgendwie der Sommer wurde ja als der Summer of Love für die Demokraten bezeichnet, weil da hatten sie eben, da war das Thema Abtreibung war noch recht frisch. Dann kam das Steuer- und Sozial- und Klimapaket der Regierung Biden. Die Studiengebühren wurden zum Teil erlassen. Also alles sehr, sehr positive Elemente, die da die Regierung gesetzt hat und auch ein bisschen an Vorsprung gewonnen hat in den Umfragen. Und dann jetzt aber mittlerweile wieder die klassisch republikanischen Themen im Vordergrund stehen. Migration, Kriminalität, die Inflation. Also wie ist das den Republikanern gelungen, da wieder das umzudrehen für sich?
Ich glaube, viel hängt damit zusammen, dass das materialistische Themen sind, ne, und Day-to-Day-Themen. Ich würde es nicht ganz so radikal sehen wie du, dass es völlig umgedreht ist. Mhm. Ich glaube, sozusagen Abtreibung spielt noch immer eine wichtige Rolle. Aber ja, es hat sich, und das ist oft so in amerikanischen Wahlkämpfen, dass sozusagen politische Beobachter, Beobachterinnen, die das sozusagen Wahlkämpfe schon 6 Monate im Voraus sehen, die beschäftigen sich eben mit Themen. Und ja, da tut sich noch sehr viel, auch in den Umfragen. Und gerade der Sommer, da gibt es immer irgendwelche Themen, die heiß und groß diskutiert werden. Und dann nach Labor Day, also sozusagen, wenn der Sommer dann offiziell zu Ende ist, dann fangen sich aber einfach eigentlich erst Menschen an, mit Politik zu beschäftigen. Und eigentlich erst sozusagen irgendwann, ja, jetzt im Laufe des Oktobers, wenn man dann sich zur Wahl registrieren muss oder wenn dann irgendwie die ersten Flugzettel eintreffen und so weiter. Und da sind einfach viele dieser Themen des Sommers verschwunden. Nicht, dass es nicht extrem wichtig war, dass Biden alle diese Dinge gemacht hat. Und ich denke, wir würden nicht mal hoffen, dass die Wahlen gut ausgehen, hätte es das Dobbs-Urteil nicht gegeben. Also da ist sozusagen schon eine Baseline, die ein bisschen optimistischer ist für Demokraten, Demokratinnen als davor. Aber natürlich spielt die Inflation noch immer eine irre Rolle, und die Inflation ist auch wesentlich größer als bei uns. Das spürt man einfach noch viel, viel mehr, ob das jetzt sozusagen eine Inflation von unternehmerischer Gier getrieben ist oder tatsächlichen Wirtschaftsfaktoren, ist eine andere Sache. Aber man spürt einfach, wenn man einkaufen geht, wesentlich stärker, wie teuer alles wird. Die Gaspreise, also die Benzinpreise, sind zwar runtergegangen über die letzten Monate, aber sind trotzdem noch sehr hoch. Das merken Menschen jeden Tag, wenn sie Auto tanken. Und alle sozusagen nicht so konkreten Themen, die spüren Menschen und die verbessern das Leben der Menschen sozusagen schon sehr, aber eben nicht on a daily basis. Mhm. Und ich glaube, deshalb gibt es diesen Gap.
Ich muss es nur einbringen, weil ich finde es spannend, dass trotzdem das Thema Abtreibung die Leute dennoch mobilisiert. Also ich glaube, ich habe gelesen, dass republikanische Väter mit Töchtern unter 18 Jahren auch mittlerweile motiviert sind, gegen Republikaner zu wählen, weil sie gemerkt haben, okay, wenn meine Tochter vergewaltigt werden sollte, muss sie das Kind austragen in einem republikanischen Repräsentantenhaus. Aber das war jetzt nur mein Sidekick nochmal zu den Abtreibungen. Ich wollte dich auch noch über den Untersuchungsausschuss fragen, der ja auch zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 auch diesen Sommer stattgefunden hat. Und ich glaube, Trump sollte am 14. November vorgeladen werden. Welche Rolle spielt die gesamte Kiste für diese Wahlen?
Ja, das ist eben so ein Thema, also es ist extrem wichtig, dass dieser Sturm aufs Kapitol, dieser gescheiterte Putsch untersucht wird. Auch jetzt der Terroranschlag auf Nancy Pelosis Mann, der vor ein paar Tagen stattgefunden hat. Das ist extrem wichtig, aber leider nicht wahlentscheidend, weil es nichts ist, was die Menschen sozusagen in ihrer ökonomischen Sicherheit berührt. Und die demokratiepolitische Sicherheit, die diese Dinge gefährden, sind einfach nicht on the top of the people's mind. Nichtsdestotrotz ist es
Das ist so arg, es tut mir leid, aber dass es Anschläge auf Männer von Politikern gibt und dass es trotzdem keine Relevanz hat für die Leute. Ja, gut. Entschuldige, sprich weiter.
Und da gibt es auch sozusagen, da gibt es durchaus auch ein Medienversagen, wenn man sich anschaut.
Diese Gouverneurin in Michigan, oder wo war das? Die Senatorin, da gab es ja auch Anschlagspläne, sie zu kidnappen. Also das war
Gretchen Whitmer, ja. Das war, glaube ich, schon vor 2 Jahren.
Ja, genau.
Aber als ein Symbol, wie Medien auch mit dieser Gefahr auf die Demokratie umgehen. 2016, kurz vor der Wahl, diese Hillary Clinton E-Mail-Kiste als Top-Schlagzeile der New York Times. Die New York Times berichtet irgendwie links unten im Eck über den Anschlag auf Paul Pelosi. Also da gibt's auch einfach sozusagen, da gibt's ein Medienversagen, da gibt's diese Denke von eben, das ist ja nicht relevant für die Leute, also berichten wir nicht drüber, also macht es nicht, also da gibt's diesen Teufelskreis. Aber ja, so ist das nun mal, ökonomische, gerade in so unsicheren Zeiten sind ökonomische Themen wesentlich wichtiger als oder ökonomische Sicherheit wesentlich wichtiger als demokratische Sicherheit.
Eben, und dass wir da einen Präsidenten haben, der eigentlich, also der erste Präsident, der zwei Amtsenthebungsverfahren erlebt hat und dass er trotzdem noch quasi als Kandidat für die nächsten Präsidentschaftswahlen gehandelt wird, spielt auch keine Rolle.
Ja, und innerhalb der Republikaner ist ja auch gesetzt, also es gibt keinen Weg an Trump vorbei. Es heißt jetzt nicht, dass ich sage, dass er tatsächlich in zwei Jahren wieder zur Wahl antritt. Ich war noch nie im Vorhersagengeschäft und bin es jetzt auch nicht. Aber es zeigt sich an Liz Cheney, apropos Untersuchungsausschuss, die ja sozusagen die führende, die prominenteste Republikanerin im Untersuchungsausschuss war und die Tochter von Dick Cheney ist, dem Gott sei bei uns der Republikaner, also sozusagen der Neocon schlechthin, der Konstrukteur vom Irakkrieg etc. Und die hat sich, obwohl sie sozusagen aus dieser Dynastie kommt, Dick Cheney hat vor 20 Jahren sogar jemandem ins Gesicht geschossen und musste nicht zurücktreten. Also obwohl sie aus dieser Dynastie kommt, ist sie jetzt weg vom Fenster, hat ihre Vorwahlen mit Pauken und Trompeten verloren, weil sie sich gegen Trump gestellt hat. Also diese Partei ist die Partei von Trump. Und jetzt kann man sozusagen diskutieren, ob die Partei immer schon so war oder ob die Basis immer schon so war und Trump das nur hervorgekehrt hat, ob Trump die Partei tatsächlich verändert hat. Aber Faktum ist, die Republikanische Partei ist eine Partei, die undemokratisch ist und versucht, das Land umzubauen, um an der Macht zu bleiben.
Aber wann hat sie sich zu dieser extremistischen Partei entwickelt? Gibt es da Momente, wo man sagt, okay, von da an hat sie den demokratischen Grundkonsens in Wahrheit verlassen?
Na, die Nominierung von Trump war sicher eines dieser Weichenstellungen. Es gibt ja 2012, als Mitt Romney die Wahl verloren hat, gab es eine innerparteiliche Untersuchung, da gab es so ein Paper, was die Partei jetzt anders machen muss, muss mehr auf Latinos zugehen, muss irgendwie Immigration als Thema setzen und sich einfach eben eine Koalition außerhalb dieser weißen alten Menschen, die mitten in der Mitte des Landes leben, bauen. Und dann kam Trump und hat sozusagen von allem das Gegenteil gemacht, was dieses Paper gefordert hat. Und er hat gewonnen, und Anführungszeichen, weil natürlich hat er nicht die meisten Stimmen gemacht, aber hat innerhalb der Spielregeln gewonnen. Das war eine dieser Weichen. Aber wenn ich mir anschaue, dass George Bush 1988 eine massiv rassistische Fernsehwerbung geschalten hat, die mittlerweile famose, berühmte Willie Horton-Ad, gegen George Dukakis. Das reicht, also sagen, wenn man die Republikanische Partei historisch betrachtet, dann findet man durchgehend und immer solche Menschen wie Trump, solche Ideologien wie die von Trump. Also deshalb bin ich eher ein Verfechter der Theorie, dass da immer, das war immer schon geschlummert, und natürlich gab es eben die Wirtschaftsliberalen, die Neocons, die eine Zeit lang an der Macht waren. Ich glaube, stärker als bei den Demokraten gilt noch das, eben was auch immer uns an der Macht hält, das machen wir. Also wenn auf einem rechten Ideologiespektrum gerade Kriegstreiberei uns an der Macht hält, dann machen wir eben das. Wenn es Isolationismus ist wie unter Trump, dann tun wir das. Da ist, glaube ich, die republikanische Basis einfach vielleicht ein bisschen leichter davon zu überzeugen, dass das Richtige ist,
wenn
es die Partei an der Macht hält.
Mhm. Also es gibt auch keinen also gemäßigteren Flügel, wo man sagen könnte, dass ich unter Umständen abspalten könnte als eigene Partei. Gibt es diese Überlegung?
Nein, sozusagen das amerikanische politische System hat keinen Raum für tatsächliche größere Abspaltungen. Natürlich gibt es hier und da sozusagen unabhängiger. Bernie Sanders ist ja auch, gilt theoretisch als unabhängiger Senator. Es gibt noch einen
in der Demokratischen Partei.
In der Demokratischen Partei. Es gibt einen auf republikanischer Seite. Es gibt immer wieder so libertäre Kandidaten, die es dann hier und da auch schaffen. Da gibt es in Utah einen, der wird zwar auch nicht gewinnen, aber zumindest ist er, hat er ja, den Hauch einer Chance. Also so Sprengsel gibt es schon, aber als tatsächliche Bewegung, als tatsächliche Partei funktioniert das in diesem System nicht.
Ich komme ein bisschen jetzt schon zum Ende unseres Gesprächs. Also was bedeutet ein republikanischer Kongress für die letzten zwei Jahre für Joe Biden und auch für die Präsidentschaftswahl dann 2024? Aber fangen wir mal mit den nächsten zwei Jahren an.
Nicht so viel, um ehrlich zu sein. Es ist wesentlich wichtiger, dass der Senat hält. Also sozusagen gäbe es eine republikanische Mehrheit auf Senatsseite und auf Seite des Hauses, dann wäre das nur mehr ein Abwehrkampf. Dann wird die republikanische Partei versuchen, Gesetze durchzubringen und Biden würde ein Veto drunter setzen und das wäre sozusagen das Spielchen für die nächsten zwei Jahre, Klammer auf, wenn es die Republikaner überhaupt schaffen, Gesetze durchzubringen, weil wenn man sich zum Beispiel ansieht, wie die Republikaner unter Trump, die ja auch eine Mehrheit hatten, versucht haben, die Gesundheitsreform zu kippen und so weiter, das ist ja ihnen ja dann doch auch nicht gelungen, aber sie würden sozusagen mit diesen beiden Kammern sicher es versuchen, weiter den Staat so umzubauen, dass sie langfristig an Macht erhalten. Wenn nur das Haus kippt, dann kann sich Joe Biden eigentlich, also ich würde sagen, das ist die bequemste Situation für Joe Biden, weil dann muss er das Pouvoir wahrnehmen, das ist die Frage, ob er das tut, einfach sehr viel mit Verordnungen zu machen und sehr viel mit Verordnungen zu reagieren. Mit dem Haus alleine kann man schon ein bisschen Unfug treiben. Das Haus ist für das Budget verantwortlich. Das heißt, unter Obama war das ja dann so, dass die Republikaner die USA in eine Zahlungsunfähigkeit geschlittert haben. Das wäre jetzt durchaus auch wieder möglich. Aber sozusagen das Haus alleine, da kann man nicht so viel Schaden anrichten, bis auf den genannten. Und Biden hätte das Pouvoir oder hätte den wahrscheinlich auch hoffentlich die Motivation, dann mit Verordnungen zu reagieren. Wesentlich schlimmer wäre es, wenn der Senat auch fällt, weil eben im Senat sind die Richter und so. Und da ist es jetzt aber ja auch so, dass Biden eben keine Mehrheit hat, weil er hat nur 50 Stimmen, zwei davon, Kirsten Sinema und Joe Manchin habe ich schon genannt. Das heißt, er hat eigentlich nur 48 reale Stimmen plus zwei, die immer wieder überzeugt werden müssen.
Ja.
Und das heißt sozusagen, in diesen Rahmenbedingungen ist ohnehin schon sehr viel weitergegangen. Nur kann man Menschen nicht erklären, wir haben die Präsidentschaft, wir haben das Haus und wir haben den Senat, aber wir haben trotzdem nicht wesentlich mehr zusammengebracht als das, was wir zusammengebracht haben. Auch wenn es natürlich stimmt, weil es braucht, also den Senat haben die Demokraten einfach nicht zur Gänze. Das heißt, es wird in den nächsten zwei Jahren zu mehr Verordnungen kommen und hoffentlich werden wir diesen Joe Biden, der ja doch in den letzten drei, vier Monaten
ziemlich zugelegt hat,
mutiger geworden ist, hoffentlich noch ein bisschen mutiger sehen, weil ja, was dann 2024 passiert, das wissen die Gründungsväter.
Ich bilde mir ein, dass vor ein paar Monaten mal stand es kurz zur Debatte, ob er überhaupt antreten wird 2024 noch einmal. Und jetzt aber vor kurzem hat er wieder gesagt, ja, natürlich wird er antreten.
Es gab auf jeden Fall den Ruf, dass Biden nicht mehr antreten solle, dass sozusagen seine Leistung war es nicht, irgendwelche Gesetze zu beschließen und irgendwelche Dinge tatsächlich auf den Weg zu bringen. Seine Leistung war es, Donald Trump zu besiegen und das hat er gemacht und jetzt soll er gehen. Aber dann kamen alle diese Dinge, die du vorher aufgelistet hast und die haben dann schon für beeindruckendes Kopfnicken gesorgt bei vielen Demokraten. Ob er 2024 der richtige Kandidat ist, ich meine, er ist jetzt schon alt, der wird dann noch älter werden oder noch älter sein, ist die Frage. Allerdings wüsste ich jetzt auch nicht, wen es gäbe, der diese Legacy übernehmen kann. Kamala Harris hat die undankbare Rolle der Vizepräsidentin, die zwar vielleicht sehr mächtig ist, aber so als Sprungbrett auf demokratischer Seite nicht sonderlich gut war und überhaupt in den letzten 30 Jahren eigentlich nie dafür gesorgt hat, dass man sozusagen zuerst Vizepräsident wird und dann...
Das kennt man nur aus den Serien.
Ja, ich glaube, Al Gore war der Letzte, der es fast geschafft hat.
Ja. Zum Abschluss meine allerletzte Frage. Wenn du mit Kollegen aus den USA sprichst, wie viel Vertrauen haben die eigentlich noch in die amerikanische Demokratie und in die Institutionen?
Ja, da ist vielleicht mein Sample ein bisschen verkehrt, weil ich spreche nur mit Menschen, die sich noch immer engagieren. Und ich glaube, die müssen ein Vertrauen haben, sonst würden sie sich nicht engagieren können. Also die Menschen, mit denen ich spreche, die sehen zwar sozusagen oft kurzfristig, haben vielleicht kurzfristig wenig Hoffnung, aber langfristig schon, wenn es dann irgendwie heißt, na, irgendwann wird Texas sich drehen, weil es eine Minority-Majority gibt, also eine Mehrheit an Minderheiten sozusagen und nicht mehr eine weiße Dominanzgesellschaft. Und dann wählen die alle demokratisch und dann ist alles gut. Das hört man über Texas jetzt schon 20, 25 Jahre und es ist ja auch nicht so, dass die Latino-Stimmen, wie wir 2020 gesehen haben und auch 2016 zum Teil, die Latino-Stimmen fix demokratisch wählen. Also da bin ich nicht ganz so automatisch optimistisch wie meine Kolleginnen und Kollegen. Aber ja, kurzfristig sehen sie vielleicht ein paar Hiccups, aber langfristig sehen sie es doch noch optimistisch.
Trotz dieses extremistischen Supreme Courts?
Ja, der ist, ich meine, da wird man tatsächlich noch sehen, was der so macht. Der hat schon sehr viel Schaden angerichtet, aber eigentlich hatte er nur eine Session. Da können noch wesentlich schlimmere Dinge kommen. Aber aus irgendeinem Grund, die Republikaner haben ja nicht, also das war ja ein 30 Jahre Projekt, diesen Supreme Court umzudrehen. Und die Demokraten, und das war ja auch auf öffentlicher Bühne. Also es gab die Federalist Society, die hat von Anfang an seit ihrer Gründung gesagt, das ist unser Ziel. Und es war ein bisschen Biedermann und die Brandstifter, die Demokraten, die gesagt haben, aha, ihr sagt das so, interessant.
Und wir tun nichts dagegen.
Das aber, also irgendwie nicht so ernst genommen haben oder seriously but not literally oder also wie auch immer. Aber das scheinen die Demokraten noch immer so zu tun, diese bisschen kognitive Dissonanz, wir ignorieren diese Bombe mal.
Vielen, vielen Dank, Yusuf, für dieses Gespräch. Ich fand es extrem spannend. Danke.
Das war jetzt nicht so optimistisch, wie ich mir eigentlich vorgenommen hatte zu sein.
Nein, ich fand, für mich war es optimistisch genug. Also wie gesagt, ich habe eine sehr, ja, ein bisschen vielleicht dystopische Sicht auf die USA. Aber ja, ich wünsche mir auch mehr Optimismus in der Welt.
Danke für die Einladung.
Danke. Das war es wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein Zusatz zur Transparenzpassage, ob Yusuf Pick parteipolitisch aktiv ist oder war. Ist er nicht und war auch nicht und hat auch nicht in Österreich für eine politische Partei kampanisiert. So viel dazu. Vielen Dank und auf bald.
Missing Link.